Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung Apostelgeschichte 1, Verse 3 bis 14. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt in den Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in den oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Dort waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus.
Himmelskraft, den Himmel im Wesen. Wir fangen an mit einem Clip. Ein Clip über den Frühling. Er ist mit Spring überschrieben. Gestern habe ich den zufällig im Netz gefunden. Ich habe mir gar nicht mehr die Mühe gemacht, rauszufinden, wer den gedreht hat. Ist auch egal. Ihr werdet gleich ein paar sehr schöne Bilder sehen. Bilder vom Leben, von Lebenskraft, von Vitalität und auch irgendwie Bilder vom Himmel im Wesen. In dem Video spricht eine Frau. Ihr werdet nicht verstehen, was sie sagt. Das, was sie sagt, wird im Video übersetzt mit englischen Untertiteln, aber mir ging es jedenfalls so, die Bilder werden euch so gefangen nehmen, dass ihr das kaum mitlesen werdet. Deswegen lese ich vor, was sie sagt auf Deutsch. Ich hoffe jedenfalls, dass ich das richtig übersetzt habe. Es ist die ständige Bewegung, die uns berührt. Wenn sich unsere Umgebung plötzlich verändert, findet eine Transformation statt, schöner, als du es dir vorstellen kannst. Das ist Leben. Eine Erinnerung, dass unsere Welt ständig in Bewegung und sehr lebendig ist. Neue Farben, neue Formen, neue Klänge. Es ist eine wichtige Lektion, dass uns alle eine Energie verbindet und wir uns ihr öffnen müssen, um weiter zu wachsen, in Bewegung zu bleiben, weiter zu leben. Jetzt dieser Clip mit dem Titel Frühling. Wenn irgendwann eure Urlaubsvideos so aussehen, dann seid ihr gut. Ich schätze, du hast ein wenig was anderes erwartet, als ich gesagt habe, Frühlingsvideo, ne? Vielleicht bist du auch froh, dass nicht das gekommen ist, was du erwartet hast. So liebliche Bilder von Blumenknospen, die sich öffnen oder so. Ein Typ, wie gesagt, ich habe nicht recherchiert, wer er eigentlich ist. Ich schätze, dieser Typ mit dem Bart hat den Film gemacht, macht Urlaub mit seiner Freundin und in Kambodscha, Thailand, schneidet das genial zusammen und nennt es Frühling. Und so ein bisschen leicht spirituell angehaucht war der Clip ja auch. Diese Bilder atmen Lebensenergie irgendwie, Schönheit, Kraft. Und die alte Dame spricht von, wie sie das sagt, einer Energie, die uns alle verbindet, der wir uns öffnen müssen, um in Bewegung zu bleiben, um lebendig zu sein, um zu wachsen. Und diese beiden empfindet man so, jedenfalls in dem Clip, ne, tauchen irgendwie ein in diese Lebenskraft. Unsere Reihe heißt Himmelskraft und es geht um Energie und um Lebenskraft. Und tatsächlich, wir müssen uns ihr öffnen, um zu wachsen, um in Bewegung zu bleiben, um uns zu verändern, um zu leben. Wir müssen uns ihr öffnen, um unser Wesen, darum geht's heute, von ihr prägen zu lassen. Lars hat das letztes Mal schon gesagt, es geht um Gottes Geist. Ihn meinen wir, wenn wir Himmelskraft sagen. Und vielleicht hast du eben so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, was ist mit dem Schmitter los? Ist er jetzt so ein bisschen leicht esoterisch angehaucht? Vielleicht ist dir das ein bisschen sympathisch. Vielleicht kriegst du auch Bauchweh. Reden wir jetzt so über den Heiligen Geist, mit fernöstlichen Klängen unterlegt. Ich muss jetzt wie so oft ein bisschen weiter ausholen, um den Rahmen deutlich zu machen, in dem ich vom Heiligen Geist rede, von der Himmelskraft. So Bilder wie vorhin die, deswegen ist mir der Clip eigentlich irgendwie aufgefallen, die atmen sowas von dieser Schönheit des Lebens, von der Schönheit der Welt, der Natur. Und das löst etwas jedenfalls in mir aus. Manchmal sind es auch Bilder von der Sternenhimmel kam ganz kurz drin vor. Ne? So letztens habe ich eine Dokumentation über dieses Hubble-Teleskop da gesehen und was das da oben alles entdeckt und über die Dimension des Weltalls und so. Wenn ich solche Sachen anschaue, dann weckt das in mir oft Gedanken darüber, wer wir eigentlich sind, was das Leben eigentlich ist, ob es diese Kraft gibt und wie man sie beschreiben kann, die alles zusammenhält, lebendig macht. Ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich geht, wenn du solche Bilder schaust. Ob es das Höhere gibt, wer und was Gott ist. Und vor allem tauchen oft die Fragen in uns auf, wo ist dieses Göttliche denn zu finden? In welcher Beziehung steht es zu uns? So. Man kann vereinfacht gesagt die Religionen, die Antworten auf diese Fragen geben wollen, in drei Kategorien einteilen. Ist ein bisschen vereinfacht, aber hilft ja immer in Schubladen zu denken. Ne? Ich glaube irgendwie, ich habe das schon mal erzählt, aber ich habe es auch nicht mehr rausgefunden und ich wollte es heute nochmal erzählen. Vielleicht hörst du es zum zweiten Mal. Diese drei Kategorien, die ich brauche, um den Heiligen Geist, um mein Reden vom Heiligen Geist einzuordnen. Also, drei grundlegende Optionen, wie Religion dieses Verhältnis von Gott und uns beschreibt. Von der Himmelskraft und der Welt. Oder anders gesagt, die Dimension zwischen Himmel und Erde, die Beziehung zwischen Himmel und Erde. Also, die erste Option ist, im Groben gesagt, Himmel und Erde fallen zusammen, sind im Grunde ein und dasselbe. Man muss es nur entdecken. Schau dich um in diesem Leben, schau dich um auf diesem Globus, schau dich im Universum um und du siehst sie, die Himmelskraft. Du siehst den Himmel. Du siehst Gott. So Bilder wie vorhin in diesem Clip, die unterstreichen, finde ich, so ein bisschen diese Option 1. Das Leben, die Welt, die Natur und Gott fallen eigentlich in eins. Gott ist überall und alles ist Gott. So, eine transzendente Kraft ist in allem, was lebt, das Natürliche und das Übernatürliche, nur zwei Seiten derselben Medaille. Vielleicht hat der Happe Kerkeling gelesen, ich bin dann mal weg, er trifft auf dem Jakobsweg da so einen Typen, ich glaube es ist eine Frau, die ist so drauf und sie bestellt oft die Dinge, die sie braucht beim Universum. Also sie betet zum Universum. Er macht das dann auch, es klappt auch noch. So, das wäre das. Ja, man nennt es Pantheismus. Pan, alles, Theos, Gott, alles ist Gott. Man könnte das jetzt in differenzieren noch ein bisschen, aber so ganz grob ist das eine der drei Optionen. Unsere Aufgabe, wenn ich so denke, unsere Aufgabe als Menschen, ist dann ein bisschen das, was diese Lady, die alte Lady da sagt. Die Himmelskraft, also Gott, in sich selbst und all den Dingen wahrnehmen und im Einklang mit dieser Kraft leben. Einklang ist ein ganz wichtiges Wort an dem Punkt, in Option 1. Das hört sich ziemlich chillig an, so Option 1, finde ich, so ein bisschen wie der Clip auch ist. Und diese Sicht hat auch eine echte Stärke. Option 1 hat eine echte Stärke, nämlich sie hat ein Auge für den Abglanz Gottes in dieser Welt. Sie bemerkt den Himmel, wo er zu bemerken ist. Aber Pantheist sein ist auch sehr frustrierend. Warum? Die Himmelskraft im Wesen der Dinge erkennen ist toll und frustrierend. Also nämlich, es ist deswegen frustrierend, sich der Himmelskraft nachfühlen, wenn du gerade mit einem vitalen Körper, einer schönen Frau an der Seite in einer blauen Lagune einen Kopfstand machst. Dann sich dem Himmel nachfühlen und den Himmel im Wesen der Dinge zu erkennen, ist einfach. Oder das Göttliche in einer Vogelformation vor einem untergehenden Mond zu entdecken und dabei irgendwie Gänsehaut zu kriegen, ist einfach. Das Göttliche in deinem Wesen zu entdecken, wenn du mit dir ganz zufrieden bist, oder im Wesen der Person neben dir zu entdecken, wenn sie wirklich die Traumfrau ist, ist einfach. Aber das Göttliche, wenn es denn in allem ist, in der Wespe zu entdecken, die dir das Frühstück versaut oder dir sogar noch in den Hals sticht, wenn du sie verschluckst, ist schon schwieriger. Und das Göttliche in einer Krebszelle zu entdecken, die deinen Körper zerstört, ist unmöglich. Also leider ist diese Welt halt nun mal auch in weiten Teilen nicht so chillig, sondern furchtbar und gar nicht göttlich. Also Pantheist sein ist mühsam, weil es auch andere Bilder aus Thailand und Kambodscha gibt. Vielleicht tauchen welche auf vor euren Augen. Und im Wesen des Menschen, im Wesen der Dinge sind halt auch so abscheuliche Dinge zu sehen. So, und Option 1, Gott ist in allem, hält für dieses Problem eigentlich keine wirkliche Lösung parat. Keinerlei Hoffnung. Zu Ende gedacht heißt Pantheismus, es ist, wie es ist. Wunderschön und furchtbar. Wir sollten uns daran gewöhnen. Rettung gibt es bei Option 1 eigentlich nicht. So ist eben der Kreislauf der Dinge. Das Beste ist, mit ihnen irgendwie in Einklang zu kommen. Option 2. Die Religionen lassen sich ein bisschen einteilen. Option 2 ist fast das Gegenteil. Oder ist das Gegenteil. Da wird gesagt, Himmel und Erde muss man streng voneinander trennen. Das Göttliche und das Menschliche, das Jenseitige und das Diesseitige sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und dazwischen liegt ein tiefer, unüberwindbarer Abgrund. Man könnte sagen, die Aufklärung hat in diesen Abgrund geblickt. So Leute wie Darwin, Nietzsche, Marx, Freud haben uns erklärt, dass um die Welt zu verstehen, man eigentlich Gott nicht verstehen muss und ihn eigentlich nicht braucht. In diesem Gedankenmodell kann man sagen, es mag Gott geben oder es mag ihn nicht geben. Das spielt keine große Rolle für die Herausforderung, in dieser Welt zu überleben oder in dieser Welt glücklich zu werden. Ob Gott nun existiert oder nicht, ob es etwas gibt, Fakt ist, wir sind allein im Universum. Das meine ich jetzt nicht, dass es kein anderes Leben geben kann. Mancher denkt ja, das wäre zu viel Platzverschwendung, wenn wir die Einzigen sind. Aber auch das ist ja im Prinzip irrelevant für morgen, für mich. So, also, wenn es den Himmel gibt, Gott gibt, wie auch immer, dann ist es trotzdem irrelevant für mein Leben hier. Den Himmel suchen, in dieser Welt suchen, ist unsinnig. So, unter die zweite Option passen sehr viele Weltanschauungen, auch religiöse Einstellungen. Der Atheist passt hier genauso drunter wie der oder wie die verbreitete Sicht, dass es Gott gibt, vielleicht, wahrscheinlich oder wie auch immer, und dass unsere Seelen vielleicht auch irgendwie nach dem Tod mal in diese Welt hinüber switchen. Aber für das Leben spielt es keine Rolle, weil Gott so weit weg ist und wir allein klarkommen müssen. Ich glaube, dass auch ganz viele religiöse Menschen, ohne dass sie es so richtig realisieren, eigentlich voll in Option 2 leben. Auch viele Christen. Man verehrt den entfernten Gott. Man pflegt religiöse Rituale. Man glaubt an die Existenz Gottes oder Allahs oder was immer. Richtet sich vielleicht sogar ganz streng nach dessen Regeln, um irgendwann mal seine Welt zu erreichen, ja, nach dem Tod oder wann. Aber Gott jetzt erreichen, ihn erleben, mit ihm in Kontakt treten, geschieht eigentlich kaum. Man kann sich in dieser Option 2 auch vorstellen, ja, manchmal greift er ein. Manchmal greift er wunderhaft ein, deswegen betet man hier und da auch mal, wenn man sich nicht mehr anders zu wissen weiß. Aber grundsätzlich ist Gottes Wesen in dieser Welt kaum anzutreffen. Nicht in Option 2. In Option 2 kann man übrigens super leben, oder mit Option 2 kann man super leben, solange man das Leben auf diesem Planeten eine coole Sache findet. Solange du auf der Sonnenseite des Lebens lebst und einen gesunden Körper dann eigen nennst, gut essen gehst, gut verdienst, Glück in der Liebe hast, dann brauchst du Gott ja eigentlich auch nicht so wirklich. Wenn Frühling ist, kann man gut in Option 2 leben. Wenn der Schatten des Lebens auf dein Leben fällt, wenn es dir dreckig geht, dann ist Option 2 eigentlich genauso grausam wie Option 1, denn wir sind allein in diesem Universum. Dann ist es furchtbar, allein zu sein. Und wenn man dann noch glaubt, ja, Gott gibt's irgendwie vielleicht schon so weit entfernt, dann ist es eigentlich noch grausamer. Dann ist man nicht nur allein, dann ist man allein gelassen. Und in dieser Option 2 neigen die Leute deswegen dazu, entweder das Leben an sich zu vergöttern, ja, koste es aus, solange du es hast, oder das Leben zu verteufeln. Die Welt ist verloren. Depression ist angemessen. Die christliche Variante dieser Ansicht lautet: Für diese Welt gibt es keine Hoffnung mehr. Warten wir auf den Himmel. Es gibt Option 2 Christen. So, jetzt komme ich zu dem, worum es mir eigentlich geht, Option 3. Das klassische Judentum und das klassische Christentum bildet Option 3. Hier wird behauptet, ja, Himmel und Erde sind wirklich verschieden. Nicht dasselbe. Eine Wespe ist eine Wespe und sie nervt. Und eine Krebszelle ist lebensgefährlich. Und das Böse gehört zu dieser Welt, genauso wie auch das Gute zu finden ist. Also, Himmel und Erde sind zwei verschiedene Dinge. Das Universum hat seinen Ursprung in Gott, ist durch ihn geschaffen, aber das Universum selbst ist nicht göttlich. Das Universum ist nicht Gott. Das gehört zutiefst zur christlichen Weltanschauung. Das Universum spiegelt Gott, aber es ist nicht Gott. Im Unterschied zu Option 2, wo das beide so streng getrennt ist, behaupten Juden und Christen, aber diese beiden Welten überschneiden sich, berühren sich. Das Alte Testament, die Bibel der Juden, behauptet, Gott redet. Das passt nicht in Option 2 eigentlich. Gott redet. Und das Alte Testament sagt, Gott schreibt Geschichte und es erzählt diese Geschichte. Also das Wesen Gottes ist in dieser Welt zu sehen, zu entdecken. Menschen werden angesprochen, mit Menschen wird Geschichte geschrieben. Der Himmel schreibt mit Menschen Geschichte. Das Neue Testament, worauf sich die Christen gründen, behauptet, in Jesus Christus berühren sich Himmel und Erde wie nie zuvor und nie danach unübertroffen. Überschneidet sich in dieser Person Jesus Christus Himmel und Erde. Ein ganz wichtiges Wort in Option 3 ist das Wörtchen Offenbarung. Das heißt also, Gott zeigt sich sein Wesen. Er ist der ganz andere, der Fremde, der wirklich auch unergründliche, ein Mysterium, nicht einfach erklärbar, aber er ist nah. Nicht weit weg. Er ist nah. Die Hauptmessage von Jesus war, und die Hauptmessage des Christentums sollte sein, das Himmelreich ist nah. Das hat er gepredigt. Das Himmelreich ist nah. Nicht weit weg, sondern leicht erreichbar, jederzeit, überall. Und dieser Himmel will auf der Erde Fuß fassen. In Jesus Christus lief ein Mensch über die Erde, der im Grunde predigte, ihr seid nicht allein. Diese Welt ist nicht verloren und in den Weiten des Universums. Und du bist nicht vergessen im Chaos des Lebens. Ich weiß nicht, wie es hier gerade geht. Du bist nicht allein. Menschen haben behauptet, in diesem Jesus hat Gott selbst die Erde besucht. Er ist die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Und deshalb spielt sich christlicher Glaube sozusagen in der Schnittstelle zwischen Option 1 und Option 2 ab. Genau in der Mitte. Es wird behauptet, oh nein, die Welt ist nicht göttlich. Sie ist wunderschön und tatsächlich, wenn du dich für diese Welt öffnest, dann kannst du die Spiegelung von Gott darin entdecken. Aber diese Welt ist auch furchtbar grausam. Ungöttlich. Und es ist nicht die Idee für das Menschsein, das einfach zu ertragen. Das ist nämlich eigentlich das, wo Option 1 hinführt. Der Buddhismus, die Quintessenz des Buddhismus, wir ziehen uns meistens so die netten Sachen daraus, aber die Quintessenz des Buddhismus ist eigentlich, Leben ist Leiden. Leben ist Leiden. Wir würden sagen, Leben ist Scheiße, das ist irgendwie dasselbe. Und Option 3 sagt, das ist so, ja. Wenn wir hinschauen, sehen wir nicht nur das Schöne, aber es geht nicht darum, das einfach zu akzeptieren, damit in Einklang zu kommen. Christliche Glaube sagt, die Himmelskraft ist viel mehr als eine Lebensenergie, die in dieser Welt am Wirken ist, Tag und Nacht und Yin und Yang und Gut und Böse und du musst in Einklang damit kommen. Sie ist viel mehr, aber sie sagt, ja, sie ist nah. Sie ist nah. Okay, das ist der Rahmen, in dem ich vom Heiligen Geist rede oder von der Himmelskraft rede. Vorhin haben wir diese Lesung gehört, ne? Ich weiß nicht, ob ihr sie noch im Kopf habt. Da waren wir im Grunde an dem Punkt, wo, wenn in Jesus sich Himmel und Erde berührten, Himmel und Erde so wieder auseinandergehen. Ne? Jesus ist gerade dabei, seinen Jüngern zu sagen, Leute, ich gehe dann jetzt, bin dann mal weg. Jesus nimmt Abschied, der Himmel verlässt die Welt, Himmelfahrt. Es ist der Tag, an den ihr euch nicht erinnert, letzten Donnerstag, Vatertag. Da war Himmelfahrt eigentlich. Jesus sagt an diesem Tag, wartet, seinen Leuten ab, wartet auf den Heiligen Geist. Also mit anderen Worten, der Himmel verlässt die Erde nicht. Der Himmel verlässt die Erde nicht. Gott ist nah und er bleibt nah. Wartet auf den Geist Gottes. Also Gottes Geist wird auch in Zukunft in dieser Welt anzutreffen sein. Und ihr erkennt sie daran, und das ist jetzt das Entscheidende, ihr erkennt sie daran, dass diese Kraft nicht einfach zu dieser Welt gehört, schon immer da war, sondern eigentlich mehr daran, dass diese Kraft diese Welt verändern will, umgestalten will, zurückerobern will, heilen will. Die Himmelskraft erkennt man daran, dass sie die Welt verändert. Die Wirkung der Himmelskraft, genau, ist Veränderung. Ich habe die beiden nicht hier dran geworfen, weil sie so, weil ihr jetzt mal ein nettes Bild sehen sollt, sondern weil sie sich so ins Licht halten. Ne? Ihr müsst jetzt ein bisschen damit klarkommen, dass hier halbnackte Menschen an der Wand zu sehen sind, aber weil sie sich so ins Licht halten. Die Himmelskraft erkennt man daran, dass sie diese Welt verändert. Man kann sie in den vitalen Bildern eines Frühlings-Thailands-Videos entdecken, aber sie ist viel mehr. Sie will die Welt zurück. So wie sich in Jesus Himmel und Erde berührt, so ähnlich werden sich Himmel und Erde in Zukunft in uns berühren, in Menschen berühren. Jesus sagt ihnen im Grunde, ich gehe, aber wartet, der Heilige Geist wird kommen und dann wird die Himmelskraft durch euch diese Welt zurückgewinnen. Gott beschenkt also so normale Leute wie du und ich mit seinem Geist. Gott gibt etwas von seiner Seele, von seinem Wesen in uns rein. Die Jünger das machen, dann warten und glauben. Also in glaubenden Menschen überschneiden sich Himmel und Erde. Die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde wärst dann jetzt also du und ich. Und die Kirche, auch wenn du vielleicht bei dem Wort zusammenzuckst, weil du schwierige Erfahrungen mit der Kirche gemacht hast, und ich kann das auch verstehen, aber letztlich wäre das ihr Auftrag, Schnittstelle zu sein zwischen Himmel und Erde, die Gemeinschaft der Leute, die glauben. Die Juden zur Zeit Jesu, die hatten auch einen Punkt, wo sich Himmel und Erde berührte. Für sie war das der Tempel. Die Klagemauer steht noch von diesem Ding. Der Tempel. Und Paulus sagt später, gerichtet an ein paar Christen, schreibt er ihnen, wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Tempel des Geistes Gottes. Also Jesus hätte vielleicht formuliert, der Himmel ist nah, in euch. Wisst ihr das nicht? Wenn dir so Option 1 sympathisch war eigentlich, als ich das eben so beschrieben habe, ne, dann denkst du jetzt vielleicht, naja, ganz genau, die Himmelskraft, die ist in uns. Das ist es doch eigentlich. Wenn ich Gott finden will, dann muss ich so in mich reinschauen. Und irgendwo da drin ist das Göttliche und der gute Kern und den muss ich entdecken. Also, du würdest vielleicht sagen, mit dem Unterschied, ich würde nicht sagen, die Himmelskraft kommt, sondern sie ist schon da, in uns. Wenn das so ist, wenn das so wäre, dann wär's das aber auch irgendwie, ne? Also dann hätten wir in uns schon alles, was es so zu haben gibt. Ich weiß nicht, wie viel wesensmäßig Göttliches du so findest, wenn du so in dich reinhorchst. Das kann ja auch ziemlich ernüchternd sein. Also, wenn du vom Heiligen Geist in Option 1 redest, ja, dann würdest du sagen, ja, der Heilige Geist ist das, was so immer irgendwie so schon da ist, so die Lebenskraft eben. In Option 2 würdest du eher sagen, der Heilige Geist, das ist das völlig Übernatürliche, das total Weltfremde, ne? Denn die Welten sind ja getrennt total, und ab und an bricht das in unsere Welt hinein. Wer in Option 2 denkt, der sucht die Himmelskraft, den Heiligen Geist, vor allem im Wunder, ne? Im spektakulären, übermenschlichen Ereignis. Nicht, dass es keine Wunder gäbe, aber der Denkrahmen, das ist nicht der biblisch-christliche. Also der Denkrahmen immer da, wo was Besonderes passiert. Da ist Geist Gottes zu erleben. In Option 3, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Namen dauernd vertauscht, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? In Option 3, da ist die Himmelskraft und normales menschliches Leben etwas, was ineinander greift. Seltsam verwoben. Der Geist Gottes erfüllt normale Menschen und die Leute bleiben normale Menschen und werden doch ganz andere. Und haben den Himmel im Wesen. Denn die Himmelskraft will die Welt nicht so lassen, wie sie ist. Die Wirkung der Himmelskraft ist Veränderung. Dann, wenn normale Menschen wie du und ich die Berührungspunkte von Himmel und Erde sind, und jetzt kommt etwas Selbstkritisches, dann müsste das allerdings irgendwie auch bei uns zu merken sein. Leute müssten ja dann eigentlich, wenn sie mit dir und mir zusammen sind oder waren, danach irgendwie sagen, boah, also irgendwie ist fast so, wie wenn man mit Jesus zusammen gewesen wäre. Das ist eine krasse Sache, aber so lautet eigentlich die Idee. Das ist krass, weil es nicht so oft passiert, dass Leute uns mit Jesus verwechseln. Und darum schauen wir jetzt noch einen Text an. Ich weiß, sowas macht man oft, dass man das am Anfang vorliest. Jetzt sind schon zwei Drittel rum. Jetzt komme ich erst mit dem Text von Paulus. Und ihr werdet gleich, wenn ich es vorlese, das als ein bisschen ein Bruch empfinden. Ihr werdet das Gefühl haben, oh, jetzt kommt wieder mal ein anderer Wind als bisher. Ich hoffe, ich kriege da trotzdem eine Verbindung hin. Denn er redet vom Geist Gottes und von Veränderung und davon, dass das eigentlich in unserem Wesen deutlich werden muss. Er sagt in Galater 5, ab Vers 16, was ich sagen will, ist dies. Führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Und der Geist Gottes steht gegen unsere Ich-Bezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Jetzt kommen so Worte, da muss man immer an Paulus denken. Oder wenn man an Paulus denkt, denkt man an solche Sätze wie diese. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeiten, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben andere Handlungen und Einstellungen hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellung hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Warum er hier immer wieder aufs Gottesgesetz kommt, ist für uns jetzt nicht wichtig. Es hat mit dem Zusammenhang zu tun. Die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden. Das ist doch nur leerer Betrug. So versuchen wir nur, einander zu übertrumpfen und werden dann noch neidisch aufeinander. Dieser letzte Satz hat auch ein bisschen mit der Gemeindesituation zu tun, in die er da rein geschrieben hat. Okay, also so ein richtiger Paulus-Text, ne? Ich fasse mal zusammen, was Paulus sagt. Hier bist du und da ist der Geist Gottes und irgendwie gibt es da einen Kampf, der in uns stattfindet. Nicht zwischen dir und dem Geist Gottes, der Himmelskraft, sondern zwischen dieser Himmelskraft und einer anderen Kraft in dir, die dich antreibt. Und diese Kraft nennt er Ich-Bezogenheit, Selbstsucht. Wer alte Bibelübersetzungen kennt, der würde an der Stelle das Wörtchen Fleisch lesen. Passt ja hier auch zum Bild, ne? Also, aber Ich-Bezogenheit ist schon eigentlich super übersetzt, was da gemeint ist. Das ist im Kern die Kraft, die diese Welt so sein lässt, wie sie eben ist. Selbstsucht. Also sozusagen könnte man sagen, wir haben das Wesen der Welt in uns, nicht das Wesen des Himmels. Tief drin dreht sich letztlich jeder von uns irgendwie um sich. Ich bin letztlich das Zentrum meines Universums und mein Glück ist letztlich auch eigentlich das Wichtigste, um was es mir geht. Wie soll es auch anders sein? So, diese Kraft regiert die Welt, diese irre Sehnsucht nach Glück. Und sie bringt tolle Sachen hervor, Hochleistung, Kultur, Kunst, sie lässt uns zum Mond fliegen, lässt uns Berge besteigen, Musik komponieren. Also, aber sie lässt uns auch Kriege führen, Menschen mobben oder sie lässt uns am Leben verzweifeln oder uns mit Drogen das Leben erleichtern oder was immer. So, Selbstsucht. Und Paulus sagt, der Geist Gottes, die Himmelskraft, ist dieser Kraft wesensmäßig völlig fremd. Völlig wesensfremd. Deswegen kämpft etwas in uns. So, als ich das vorhin vorgelesen habe, diese Aufzählung von Folgen selbstbezogenen Lebens, ne, da hast du vielleicht gedacht, na super, da ist sie wieder. Die christliche Aufzählung der Dinge, die man alle nicht tun darf. Und Sex wird gleich am Anfang genannt. Wir schauen uns diese Dinge mal kurz an und lassen sie uns mal auf uns wirken. Und ich würde behaupten, niemand von uns würde sagen, das sind doch gute Dinge, die Gott uns vermiesen will. Schauen wir mal kurz da rein. Sexuelles Fehlverhalten. Wir lesen das, als ob da stünde Spaß an Sex. Aber sexuelles Fehlverhalten, wenn das etwas ist, was wir gut finden, warum wird es dann im Moment katholischen Priestern vorgehalten, wenn es ans Licht kommt? Weil wir finden, dass sexuelles Fehlverhalten eine Schweinerei ist, zu Recht. Und weil es Menschen für ihr ganzes Leben verletzt. Und das sind ja auch so Bilder, die wir aus Thailand kennen, ne? Kinderprostitution, Menschenhandel oder so. Also lesen wir doch einfach, was da steht. Und das ist tatsächlich etwas, was Menschenleben zerstören kann, Menschen erniedrigen kann. Oder nehmen wir Zügellosigkeit. Zügellosigkeit. Ich habe manchmal den Hang, zügellos Auto zu fahren. Und dabei könnte viel kaputt gehen, sehr viel. Also tatsächlich ist Zügellosigkeit ja gefährlich. Leb mal 20 Jahre mit einem zügellosen Vater unter einem Dach und du wirst mit diesem Wort immer etwas Fürchterliches verbinden. Nehmen wir Fressgelage und Besäufnisse dazu. Damals hatte Paulus konkret Orgien und rituelle Exzesse, die mit Religion zu tun hatten, im Sinn, auf heute übertragen. Das ist uns doch klar, dass Alkohol Familien ruiniert. Dass Essen eine Droge sein kann. So, also warum hören wir das immer so, als ob uns jemand den Spaß verderben will und warum nehmen wir nicht die Dinge, wie sie da stehen? Okkulte Praktiken. Nicht spannend, sondern bewusstseinsveränderte Berührung mit Dunkelheit. Oder Streit, Eifersucht, Wutanfälle. Leiden wir unter solchen Dingen? Ja. Unter den eigenen und unter denen anderer. Falsche Götter. Geld ist so ein falscher Gott und im Moment merken wir, was passieren kann mit unseren Finanzen in der Welt, wenn dieser Gott ganz oben steht. So, Trennungen, super schmerzhaft, Neidereien, man könnte für Neidereien vielleicht auch Mobbing sagen. Also warum lesen wir solche Sätze und sagen, ach, die Christen, die verderben uns wieder den Spaß? Eigentlich bricht unser Globus unter solchen Dingen fast zusammen. Und zu Recht sagt Paulus, Leute, wenn das unser Wesen ausmacht, dann werden wir kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Wieder verhören wir uns. Wir hören, Paulus droht, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Und ich gebe zu, die Kisten und die Kirche geben manchmal auch solche Sachen von sich, wenn sie nicht richtig nachdenken, was hier eigentlich gemeint ist. Eigentlich ist das, was er hier sagt, logisch. Jesus hat gepredigt, das Himmelreich ist nahe, Leute. Der Himmel kommt. Seid dabei in der neuen Welt Gottes. Ändert euer Leben. Und dieses Himmelreich beginnt jetzt und ja, es dauert ewig. Aber so, wenn ihr so weiterlebt, wird sie nicht kommen. Durch euch jedenfalls nicht. Und ihr werdet nicht dabei sein. So kommt nur Verzweiflung und Angst und Blut und Tränen und am Ende der Tod. Also hier geht es eigentlich nicht darum, du darfst das nicht tun, sonst kommst du nicht in den Himmel. Hier geht es um die Kraft von Selbstsucht und Egoismus, die den Himmel verhindert. So entfernen wir uns vom Himmel. Hier geht es nicht um Moral, hier geht es um das, was lebendig macht oder eben zerstört. Und wenn man jetzt das anschaut, wie Paulus die Himmelskraft beschreibt, auf der nächsten Folie, dann sein Geist, Gottes Wesen, dann beschreibt Paulus hier etwas, wo ich sagen würde, ja, das möchte ich schon viel lieber als die anderen Dinge in meinem Leben umgesetzt wissen. Er sagt, der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben andere Handlungen und Einstellungen vor. Stell dir mal eine Welt vor, die von diesen Dingen geprägt wäre. Das wären die vorherrschenden Erfahrungen in unserer Welt. Liebe, Freude, Friede, Ausdauer. Geduld steht da eigentlich bei Luther. Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Dann wäre die Welt wirklich so ein bisschen so, wie dieser Videoclip sie eben gemalt hat, die Welt. Aber dann würden solche Bilder nicht nur Sehnsucht in uns erzeugen und wir wissen irgendwie, naja, es ist halt doch auch nicht ganz das Leben, so in echt, so ein Clip. Sondern dann würde das Lebensrealität sein. Stell dir einen Menschen vor, der diese Wesenseinheiten in sich vereinigt. Du würdest ihn aus dem Stand weg heiraten, hast du vielleicht auch. Ich kann nicht abstreiten. Ich möchte in einer Welt leben, in der dieser Geist herrscht und nicht der andere. Und um jetzt nochmal selbstkritisch zu werden, wenn die Christen, die Kirche, wenn wir, die wir sagen, wir folgen Jesus nach, wenn das nun also die Leute sein sollen, in denen sich Himmel und Erde berührt, die erkennbar von diesem Geist geprägt sind, verändert sind, dann müssten sie tatsächlich ab und an ein bisschen anders sein, als sie sind. Dann müssten wir anders sein. Dann müsste, ich sage jetzt mal ein krasses Wort, dann müssten wir eigentlich ein bisschen heiliger sein. Heiligkeit kann man ja auch kaum sagen, als dass man gleich Heuchelei und Weltfremdheit irgendwie mitdenkt bei diesem Wort, ne? Aber wenn man es nimmt, Heiligkeit als Ähnlichkeit mit Gottes Wesen, dann müssten wir heiliger sein, richtig. Nicht engelsgleich, aber heiliger, fröhlicher, freundlicher, gütiger, geduldiger. Oh, und wenn wir solche Leute treffen, und ich treffe sie oft, ich meine viele von euch, außer, also ich meine, ja, ich treffe solche Leute oft, dann ist es tatsächlich jedes Mal, als ob ein Stückchen Himmel auf Erden da ist. So, aber bleiben wir ein bisschen selbstkritisch und klopfen uns nicht nur auf die Schulter, sondern denken einfach mal jetzt aber nur an uns selbst, jeder an sich. Wie könnte das geschehen? Manchmal kommen Menschen ja auf diese merkwürdige Frage, wie denn? Wie denn? Wie gelingt es? Wie gewinnt der Geist die Himmelskraft in mir Einfluss? Wie verändern wir uns? Die Frage entsteht aus der Erfahrung, dass wir oft immer noch die Alten sind. Oder sie entsteht aus der Erfahrung, dass wir es versucht haben, aber gescheitert sind. Oder sie entsteht aus der Erfahrung der Faulheit, ne, nicht kämpfen zu wollen für irgendwas. Manchmal sagen Christen tatsächlich sowas. Sie sagen, also mich anstrengen, ein besserer Mensch zu sein. Das kann es ja nicht sein. Wir sagen, das ist, klingt so nach moralischem Leistungsdruck, nach Gesetzlichkeit. Sich zum Gutsein zwingen. Das steht mir bis hier. Mir auch irgendwie. Und man legt dann sehr großen Wert darauf, dass Paulus hierher sagt, dass der Geist Gottes das tut. In der Lutherbibel steht, die Frucht des Geistes ist. Also die Frucht, die wächst doch automatisch, die kann man ja nicht zum Wachsen bringen. Also ist er es doch, der mich verändert, also bitte. Und für den Rest, wo das nicht so funktioniert, haben wir ja Vergebung, Absolution. Bei Gott oder im Beichtstuhl oder wo immer. Und dann bleibt es oft, wie es ist. Also ich karikiere das ein bisschen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die Gesetzlichkeit hassen. Also den Druck, sich zu verändern, weil Gesetze es von mir verlangen oder was immer. Aber sorry, wenn ich bei mir eine Charakterschwäche entdecke und ich bin nicht bereit, mich an dem Punkt zu verändern und auch dafür zu kämpfen und vielleicht auch gegen mich zu gehen, was ist das dann? Also glaube ich, dass Gott zaubert? Ui, ich fühle mich plötzlich viel netter, bin plötzlich viel weniger aufbrausend. Sag das mal deiner Freundin. Sag mal, ja, ich erkenne die Schwäche, ich gehe oft fremd, ich bin ein schwacher Mensch. Aber hey, ich will mich nicht dem Leistungsdruck aussetzen, an dem Punkt gegen mich zu gehen. Aber du kannst ja für ein wesensveränderndes Wunder beten. So, das würde die längste Zeit deines Lebens deine Freundin gewesen sein. Und du kannst froh sein, wenn sie dir nicht einen wesensverändernden Tritt gibt. Ne? Also, was ich sagen will, Veränderung ohne unsere Entschlossenheit und den Willen und vielleicht auch den Schmerz darüber, dass wir so sind, wie wir sind. Also ohne Umkehr wird es nicht geben. So, aber der Geist Gottes, die Himmelskraft, wäre die Kraft, die diesen Willen zur Umkehr nicht umsonst sein lässt. Wenn es automatisch passieren würde, dann müsste Paulus ja solche Sachen gar nicht schreiben. Er schreibt ja an Leute, die sich Christen nennen. Da müsste er nicht solche Sachen sagen. Was ich sagen will, ist, dies führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Dann werdet ihr, wenn es automatisch wäre, müsste er sowas nicht schreiben. Ich glaube, der Schlüssel liegt wieder, und deswegen habe ich am Anfang auch so weit ausgeholt, liegt wieder darin, dass wir begreifen, dass wir in Option 3 denken müssen. In Option 2, da sind wir die bösen Menschlein, ob wir uns nun für böse halten oder nicht, und da ist der liebe Gott. Und manchmal drückt der liebe Gott bei uns bösen Menschlein beide Augen zu. Oder, das wäre die Hoffnung, er macht ohne unser Zutun aus uns nette Menschen. Funktioniert nicht. In Option 3 überschneiden sich Himmel und Erde. Überschneidet sich Gottes Geist und unser Geist, Gottes Wille und unser Wille, Gottes Handeln und unser Handeln. Und gemeinsam werden wir Veränderung schaffen. Die Welt verändern und uns selber. Ich glaube, ich muss es wollen. Und ich will es, weil Gott mir sagt, ja, du kannst es auch. Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist nah, kehr um und ändere dein Leben. Du kannst es auch. So, und auf der anderen Seite ist es Gottes Geist, der mich verändert, weil Gott genauso sagt, du kannst es nicht allein. Du kannst es nicht allein. Um es auf den Punkt zu bringen, kann man ja sagen, worum es geht bei unserer Veränderung, ist, dass mehr Liebe durch unser Leben in diese Welt kommt. Wenn man das alles zusammenfasst, geht es eigentlich darum, um Liebe, dass mehr Liebe durch uns in diese Welt kommt. Und ein liebevollerer Charakter ist tatsächlich nichts, was man aus reiner Willenskraft produzieren kann. Da kann man nach der Welt, was weiß ich, Kraft noch so suchen in sich selbst. Das Einzige, was Liebe erzeugt, ist allerdings genau das, was an unserer Seite ist, was an unserer Seite steht. Die Himmelskraft, die Gottes Wesen verkörpert, der sagt, ich liebe euch so, wie ihr seid. Gottes Wesen wird ja mit diesem Wort Liebe an sich beschrieben. Also mit der Himmelskraft leben und sich von ihr verändern lassen. Ich glaube, das könnte ungefähr so sein. Ich versuche mal zu formulieren, wie so eine Einstellung. Es ist eigentlich fast ein Gebet. Aussehe. Wie das aussehen würde, sich der Himmelskraft auszusetzen. Okay, Gott, zeig mir, wie du bist. Zeig mir, wie sehr du mich liebst. Ich brauche das, sonst kann ich nicht lieben. Aber zeig mir auch, wo ich Veränderung brauche. Und wenn das ernüchternd ist, was ich da sehe in mir, dann bin ich froh, dass du an meiner Seite bist und mir trotzdem an mich glaubst. Und dann lass mich die Welt durch deine Augen sehen. Vielleicht kann ich sie dann besser lieben. Vielleicht kann ich die Welt dann lieben, so wie du sie liebst. Ich will das. Ich will es, auch wenn es lange dauert. Und ich werde nicht aufgeben. Auch weil du mich nicht aufgibst. Ich habe versucht, das zu formulieren, was es bedeuten würde, dass unsere Kraft und Gottes Kraft sich verzahnt. Und würden viele Menschen so täglich beten, dann würde die Himmelskraft, glaube ich, um sich greifen. Letzter Gedanke, letzte Folie. Irgendwie süß, ne? Also ich habe jetzt einen ziemlich großen Bogen von einem Clip aus Thailand über den Frühling, über die drei Optionen hin zu einem ziemlichen Anspruch, veränder dein Leben, geschlagen. Ne? Vielleicht findest du den Bogen auch ein bisschen arg krass. Wenn man den Bogen nicht geht, dann bleibt allerdings irgendwie dieses Reden vom Himmel in unserem Wesen irgendwie nur, dann bleibt das nur so schöne Bilder wie der Clip am Anfang. Dann weckt das Sehnsucht in uns, dann könnten wir uns vorstellen, wie diese Welt so schön sein könnte, aber dann beschreibt sie nicht die reale Welt. Und dann wird sie nie die reale Welt beschreiben. Aber wenn wir das zulassen, dass der Himmel tatsächlich unser Wesen prägt, und wenn wir dafür auch bereit wären zu kämpfen und uns nach Veränderung sehnen, dann ist so ein Bild hier wie das hier vielleicht nicht mehr nur kitschig, sondern wäre tatsächlich ein Abbild unserer Wirklichkeit. Wenigstens ein bisschen mehr. Ich lese zum Schluss ein Zitat vor von N.T. Wright, anglikanischer Bischof in England. Der Geist ist uns gegeben, damit wir, normale Sterbliche, bis zu einem gewissen Grad das werden können, was Jesus selbst war. Teil der Zukunft Gottes, die in der Gegenwart ankommt. Ein Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren. Das Mittel, durch das Gottes Reich vorangetrieben wird. Zum Segen stehen wir auf und ich lese 2. Korinther 13, die letzten Verse, sozusagen den Briefschluss von Paulus. Und ihr werdet gleich, wenn ich es vorlese, merken, dass ihr einen Satz darin nicht wörtlich nehmen solltet und auf keinen Fall direkt an eurem Nachbarn ausprobiert. Ihr werdet schon merken, welcher es ist. Und es fasst, finde ich, sehr gut zusammen, um was es heute ging. Jetzt zum Schluss. Schwestern und Brüder, lebt voller Freude. Lasst euch korrigieren, lasst euch ermutigen. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden untereinander. Und Gott, der Inbegriff der Liebe und des Friedens ist, der wird mit euch sein. Grüßt euch gegenseitig mit einem gottgeweihten Kuss. Alle Menschen, die Gott gehören, grüßen euch. Die freundliche Zuwendung des Herrn Jesus, des Messias, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Gottesgeistes mögen mit euch sein. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.